Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kein Wagner, kein Schubert, kein Beethoven. Der israelische Dirigent Lahav Shani und die Münchner Philharmoniker werden am kommenden Donnerstag nicht auftreten beim Flanders Festival im belgischen Gent. Ausgeladen sind sie, das Konzert abgesagt. Für Eintrittskarten gibt's das Geld zurück. Über Gründe, Hintergründe und Reaktionen sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um den neuen Film von Ethan Coen, um weitere Recherchen zum sogenannten Potsdamer Treffen von Rechtsextremen, gestern Abend präsentiert im Schauspiel Köln, und um Zensur in der slowakischen Nationalgalerie. Willkommen zur Kultur heute mit Maja Elmenreich. Seit 5 Jahren ist er Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra. In genau einem Jahr wird er zudem das Amt als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker antreten. Lahav Shani, 36 Jahre alt, Dirigent, Pianist, Kontrabassist, derzeit mit seinem künftigen Orchester aus München auf Tournee. Im belgischen Gent allerdings wird er am kommenden Donnerstag nicht auftreten. Das flämische Musikfestival begründet die kurzfristige Absage mit Shanis Rolle als Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters Israel. Der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer reagierte prompt. Gegenüber unserem Hauptstadtstudio sagte er, er sei erschrocken und halte den Vorgang für einen veritablen Skandal.
Ein Spitzenorchester deswegen auszuladen, weil die Glaubensüberzeugung des Dirigenten jemandem nicht passt, ist ein Unding. Das ist im Grunde genommen ein eklatanter Akt von offenem Antisemitismus und gegen den kann man sich nur wehren.
Soweit also der deutsche Kulturstaatsminister. Mit unserer Korrespondentin Annabel Brockhus in Brüssel bin ich jetzt verbunden. Wie genau, Annabel, begründet das Festival die Absage?
Ja, also die Absage wird eben mit der Rolle von Lahav Shani in Israel begründet, dass er dort Musikdirektor ist, dass er regelmäßig mit dem Philharmonischen Orchester auftritt, es dirigiert. Das Musikfestival hat diese Entscheidung von gestern Abend heute noch einmal schriftlich allerdings nur verteidigt und darin nochmal geschrieben, das Orchester sei eine graue Zone. Was das jetzt genau heißt, konnte man auf Nachfrage dann nicht beantworten, aber es wurde dann ausgeführt, dass man einfach nicht wisse, wo Shani politisch steht, wie er zur Regierung steht, zu deren Vorgehen im Gazastreifen und dann auch noch mit dem Zusatz, dass man einfach für Völkermord keinen Raum für Unklarheit sehe. Man hätte dann auch Shani nach weiteren Erklärungen gefragt, hat der künstlerische Leiter gesagt heute, und hätte die dann nicht bekommen. Und deswegen habe man sich dann eben im Einklang mit der Stimmung in der Gesellschaft und der Haltung der flämischen Kulturministerin, die sich auch schon zu so einer Thematik geäußert hat, entschieden, eben die Münchner Philharmoniker wieder auszuladen.
Kommen wir zu den politischen Reaktionen bzw. dem Rückenwind gleich nochmal. Hat denn Lahav Shani sich jemals zur aktuellen Lage in Nahost zu Wort gemeldet?
Ja, hat er in Interviews, in einem Gastbeitrag hat er seine eigene Haltung als Musiker erklärt und wie er zur Regierung steht, hat zum Beispiel gesagt, er wird oft darauf angesprochen, dass er als Botschafter Israels gesehen wird und hat gesagt, ja, Botschafter der Kultur und der Musik, aber nicht der Regierung und auch nicht von Netanjahus Partei. Oder er sagte auch, er nimmt natürlich die Proteste wahr gegen die Regierung und sagt dann auch, dann kann man nicht einfach Musik machen, wenn protestiert wird. Weiß auch oder rechnet auch, dass es gegen seine eigene Person Proteste geben wird, eben weil er Dirigent dieses israelischen Philharmonieorchesters ist, glaubt aber tatsächlich daran, dass Frieden in Israel und Palästina möglich ist und setzt alle seine Hoffnungen in die jungen Menschen, wie er mal in einem Beitrag geschrieben hat.
Kommen wir zurück nach Belgien. Wie steht es also um den Rückhalt dieser Entscheidung des Festivals durch die Politik? Ist die Haltung da einhellig?
Nein, die Haltung ist nicht einhellig hier in Belgien. Rückhalt gibt es für die Entscheidung des Festivals vor allem von der flämischen Kulturministerin, die Sozialistin Caroline Genet. Die tritt deutlich für Wirtschaftssanktionen ein, für die Anerkennung Palästinas und sagt auch, mit israelischen Institutionen sollte man auf keinen Fall zusammenarbeiten, es sei denn, sie distanzieren sich klar von der Regierung. Und deswegen hat sie auch den Kulturinstitutionen in Flandern nahegelegt, dass man sich an diese Linie hält, also nicht mit Israelis zusammenzuarbeiten. Und diesen Aufruf, sagen die Veranstalter, den haben sie einfach nicht ignorieren können. Gegenwind für diese Entscheidung gibt es von dem Ministerpräsident der Regionalregierung. Der sagt, es kann nicht sein, dass eine Einzelperson abgestraft wird für eine Regierung, mit der er im Zweifelsfall gar nichts zu tun hat. Ähnlich argumentiert auch der Außenminister der Nationalregierung. Der warnt hier ebenfalls vor einer Verallgemeinerung. Und somit wirkt die flämische Kulturministerin heute tatsächlich eher isoliert mit ihrer Haltung. Und das muss man auch noch dazu sagen, das jüdische Informations- und Dokumentationszentrum hat heute auch ihren Rücktritt gefordert.
Mhm. Reaktionen aus München und aus Berlin haben ja nicht lange auf sich warten lassen. Was ist deren Tenor?
Ja, der Kulturstaatsminister Wolfram Wallner war, glaube ich, der Erste, der sich geäußert hat, hat diesen Vorgang eine Schande für Europa genannt, von Antisemitismus gesprochen. Die Philharmonie selbst in München zeigt sich fassungslos. Der Kulturreferent der Landeshauptstadt München, Marek Wiechers, sagt, niemand stehe so für Menschlichkeit und Versöhnung wie der Dirigent Schahi. Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch sagt auch, das ist das krasseste Beispiel von aktuellem Judenhass, was sie da sieht. Und der deutsche Botschafter in Belgien, Martin Kotthaus, hat ebenfalls heute sein Unverständnis geäußert und direkt die Zusammenarbeit mit dem Musikfestival in Gent beendet und auch das eigene Logo von der Webseite entfernen lassen.
Annabel Brockhus, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Noch vor dem offiziellen Saisonbeginn hat das Schauspiel Köln gestern schon seine Türen fürs Publikum geöffnet und per Livestream ein noch viel größeres Publikum dazu gebeten. Auf der Bühne nur der Schauspieler Andreas Beck. Er hat neue Recherchen zum sogenannten Potsdamer Treffen von Rechtsextremen Ende 2023 vorgestellt. Eine Mischung aus Theater und Journalismus, die der Kölner Intendant Kai Voges zu einer Art Markenzeichen erklärt hat. Das Medienhaus Korrektiv und das Schauspiel Köln wollen in den kommenden Jahren regelmäßig auf diese Weise zusammenarbeiten. Einen ersten Abend dieser Art hat es schon vor gut anderthalb Jahren im Berliner Ensemble gegeben, mit Enthüllungen zum rechtsextremen Treffen im November 2023. Jetzt also in Köln die Fortsetzung unter dem Titel Geheimplan gegen Deutschland, ein Nachspiel. Stefan Keim über den Theaterabend und die Hintergründe.
Es geht um Details. Was ist unter dem Begriff Remigration zu verstehen? Die AfD sagt, sie wolle Migrantinnen und Migranten in ihre Heimatländer zurückführen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und straffällig geworden sind. Das wäre laut Bundesverwaltungsgericht kein Grund für ein Verbot der Partei. Doch wenn die AfD unter Remigration auch Deutsche mit Migrationshintergrund versteht, wäre sie verfassungsfeindlich. Deshalb ist die Diskussion so heftig und verwirrend. Beim Treffen in Potsdam war der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner zu Gast. Er bevorzugt, so sagt es der Schauspieler Andreas Beck, eindeutig die härtere Variante.
Dass die AfD Remigration fordert, das ist ja nicht zu leugnen. Dass sich dabei um Sellners Remigration handelt, die ein Parteiverbot der AfD zur Folge hat, das schon.
Andreas Beck war schon in der Aufführung vor anderthalb Jahren dabei, als das Geheimtreffen von rechten Politikern und Unternehmern aufgedeckt wurde. Seitdem verfolgt Beck, wie die Diskussionen in den sozialen Netzwerken laufen und was Gerichte entscheiden. Im Schauspiel Köln nimmt er das Publikum mit auf eine komplexe Recherche. Beck erklärt, wie zerstritten die AfD selbst ist, dass der skandalumwitterte Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah plötzlich zu den zählt, dass Machtkämpfe und wechselnde Allianzen zu überraschenden Wendungen führen. Einer der Weggefährten Krahs, sein Social-Media-Berater Erik Ahrens, hat sich vor einigen Monaten von der AfD losgesagt. Er war beim Potsdamer Treffen dabei und hat nun eine eidesstattliche Erklärung vorgelegt, in der er berichtet, was dort passiert ist. Es sind keine neuen Fakten, die das Stück hier präsentiert, aber Präzisierungen und ein bisher nicht genannter Begriff.
Ethnische Säuberung. Die Vertreibung von Staatsbürgern aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Diskussion um die Möglichkeit, wie viele Menschen das betreffen könne. Die Ankündigung, genau das durch die AfD in Sachsen-Anhalt umzusetzen. Es gibt ein Konzept, es gibt einen Plan und es gibt eine Partei dafür.
Wenn die Gerichte Erik Arends glauben, könnte seine Aussage in der Diskussion um ein AfD-Verbotsverfahren eine wichtige Rolle spielen. Deshalb liefen schon vor der Aufführung gestern Abend Anwaltskanzleien wie die von Ralf Höcker aus Köln Sturm gegen die befürchteten Enthüllungen. Warnung an Pressemedien ist auf Höckers Webseite zu lesen. Das nächste Korrektivmärchen steht vor der Tür. Es folgen eine Menge Argumente, warum Erik Arends ein unglaubwürdiger Zeuge sei. Ein Nazi, der gerne selbst Führer werden wollte und heute die Regenbogenflagge postet. Auch das Autorenteam von Korrektiv und Schauspiel Köln ist skeptisch, so auch der Schauspieler Andreas Beck.
Auch ich finde diesen Gesinnungswechsel ziemlich verrückt. Aber gleichzeitig, was erwarte ich? Was erwarten wir?
Das Stück gibt die Antwort, nur ein Rechtsradikaler, der zum internen Kreis gehörte, kann solche Einzelheiten wissen. Wie viel politische Wirkung die neue Korrektivrecherche hat, lässt sich noch nicht sagen. Als dokumentarisches Theaterstück ist sie allerdings ein Ereignis, nicht nur wegen der Tagesaktualität, auch weil Schauspieler Andreas Beck mit viel Menschlichkeit und Engagement agiert. Er stockt manchmal, schwitzt, man spürt die Anstrengung und die Konzentration, den Willen, das Publikum mitdenken zu lassen.
Es ist wichtig, dass der Kontext rund um diese Berichterstattung, dass man den verstehen kann. Es ist wichtig zu zeigen, wer da wie aktiv ist. Und es ist wichtig, dass es jetzt eine beglaubigte Aussage von einem Teilnehmer gibt, der für die Gerichte ausschlaggebend werden kann.
Der Stream bleibt auf verschiedenen Webseiten kostenlos abrufbar. Wer die Recherchen lieber in Ruhe ohne künstlerische Überformung nachlesen will, kann das online beim Medienhaus Korrektiv tun.
Geheimplan gegen Deutschland, ein Nachspiel. Unser Autor Stefan Keim über den gestrigen Abend am Schauspiel Köln. Zur Stunde wird in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zeitgleich protestiert und, zumindest im übertragenen Sinne, geprostet. Anlass für beides, fürs Feiern und den Einspruch, ist eine Ausstellung in der Nationalgalerie. Sie ist ein weiteres Kapitel in der mittlerweile langen Geschichte staatlicher Eingriffe in Kunst und Kultur unter Ministerpräsident Fico und der rechtsnationalen Kulturministerin Šimko Vičová. Erst hatte sie Führungsposten in wichtigen Kulturinstitutionen neu besetzt, jetzt also geht es an die Kunst selbst. Marianne Allweis über die Proteste im Vorbild.
Es sollte das erste große Projekt der neuen Leitung der slowakischen Nationalgalerie sein. Ein Paukenschlag unter dem Titel Bang Bang. Kunst, größtenteils aus der Slowakei, vom Ende der 1960er Jahre bis zur Gegenwart, aus den eigenen Sammlungen. Doch schon vor der Eröffnung gibt es Protest. Von den 35 ausgewählten Kunstschaffenden wollen 22 gar nicht ausstellen. Wir fordern, dass die Werke dieser Künstler sofort zurückgezogen werden und im Depot der Nationalgalerie eingelagert werden. Dort werden sie vorerst geschützt sein vor Manipulation und Abwertung. Denn im Moment haben diese Werke einen höheren Wert im Lager als in einer Ausstellung, der es absolut an Kompetenz mangelt. Diana Kleboch-Majdakova ist Mitorganisatorin der Initiative Die Kultur wird nicht still sein. Diese hat bereits die Absetzung der langjährigen Direktorin der Nationalgalerie kritisiert. Die erfolgreiche Kunstmanagerin wurde ohne Begründung durch einen unerfahrenen Vertrauten der rechten Kulturministerin ersetzt. Nationale und internationale Kooperationspartner zogen sich zurück. Ausstellungen mussten abgesagt werden. Rund 100 Mitarbeitende kündigten bei der größten Kunstinstitution der Slowakei. Die sei nicht mehr arbeitsfähig, findet Erik Schille. Er ist einer der prominentesten Maler des Landes. Wir wehren uns gegen den Missbrauch unserer Kunst und gegen den Missbrauch der Sammlungen der Nationalgalerie. Bang Bang ist keine Ausstellung, sondern eine Schande. Die Kuratoren haben niemanden von uns kontaktiert oder überhaupt informiert. In der Kritik steht besonders die Auswahl der Werke. Bekannte liberale Künstler bleiben außen vor, andere werden willkürlich herausgegriffen, wie der Vater des neuen Galeriedirektors. Direktor Juraj Kralik, ein Fotograf und Pop-Art-Künstler, wollte auch eigene Arbeiten präsentieren, das belegen Fotos der Ausstellungsplakate. Doch er zog zurück. Viel Zeit hatte er als Kurator tatsächlich nicht, denn seine Schau ersetzt eine andere Ausstellung zeitgenössischer Kunst aus der Slowakei, die eigentlich noch einige Jahre lang gezeigt werden sollte. Im August wurde sie allerdings still und heimlich abgebaut. Kulturministerin Martina Šimkovičová hatte sie wiederholt kritisiert. Selbst Regierungschef Robert Fico besuchte daraufhin zum ersten Mal offiziell die slowakische Nationalgalerie. Ich bewerte nicht. Ich sage nur, dass ich einen kaputten Ski gesehen habe, an den ein Vibrator festgenagelt war, und ein Video von einer knienden Frau, die etwas auf den Boden spuckt. Ich hoffe, dass die Kulturministerin alles dafür tun wird, dass diese modernen Werke ersetzt werden durch wunderschöne slowakische Bilder, von denen die Lager voll sind. Ein eindeutiger Auftrag. Auch andere Arbeiten verschwanden heimlich aus Museen in der Slowakei. Darunter ein monumentales Wandgemälde von renommierten tschechischen Künstlern aus dem Schloss Svolen, einst das Herzstück dieser Außenstelle der slowakischen Nationalgalerie. Dort war der langjährige Museumsleiter entlassen und durch einen rechtsnationalen Lokalpolitiker ersetzt worden.
Marianne Allweis über Kultur und Kulturpolitik in der Slowakei. Die Coen-Brüder Joel und Ethan sind in ihrem Nachruhm unübertroffen. Für Witz und Originalität, filmische Einfälle und Überraschungen sind sie mit Oscars und goldenen Palmen dekoriert worden, etwa für No Country for Old Men oder Barton Fink. Doch die legendären Regiebrüder, einige Fans tragen immer noch Trauer, sie haben sich vor 6 Jahren getrennt. Wie es für den jüngeren der beiden, für Ethan Coen, weiterging, das ist ab heute wieder im Kino zu sehen. Honey Don't heißt der neue Film, den Ethan Coen mit seiner Ehefrau und Regiepartnerin Trisha Cook gedreht hat. Und sie formuliert, was sich die beiden vorgenommen haben.
We just want to make genre movies that are entertaining and feature queer characters.
Also unterhaltsame Genrefilme mit queeren Charakteren, das ist die Kurzfassung der Filme von Ethan Coen und Trisha Cook. Einen ersten gab es bereits, Drive Away Dolls, und jetzt also Honey Don't. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland, worum geht es in diesem unterhaltsamen Genrefilm mit queeren Charakteren mit dem Titel Honey Don't?
Ja, es ist ein Krimi, kann man sagen. Und Honey, das ist schon die Hauptfigur. Honey O'Donoghue heißt sie, gespielt von Margaret Qualley. Das ist eine Privatdetektivin in einem Nest in Kalifornien. Das ist ziemlich langweilig, die hat nicht viel zu tun. Man kennt diese Voraussetzung schon aus ganz klassischen Film-Noirs, wie dem Malteser-Falken mit Humphrey Bogart. Und tatsächlich geht es um dieses Film-Noir-Genre, was variiert wird, was bereichert wird um die Komödie, die schwarze Komödie und um einen queeren Kontext, denn diese Figur liebt Frauen, und sie über einen Unfalltod kommt sie dann so rein in eine offenbar ziemlich komplizierte Verschwörungsgeschichte. Ein Prediger, evangelikaler Prediger, ziemlich rechts, jemand, der offensichtlich sexuellen Missbrauch praktiziert, das spielt eine Rolle, und alle möglichen merkwürdigen Gestalten in diesem kleinen Nest.
Okay, klingt ziemlich wild. Entertaining, hat Trisha Cook, wie wir sie gerade gehört haben, gesagt. Albern, überdreht. Das sind Eigenschaften, die ja gut dosiert sein wollen. Schießt Honey Don't übers Ziel hinaus?
Manchmal schon, ja, das kann man so sagen. Das ist ein Film, der auch mal derb ist. Die bei den Coen-Brüdern, auch als sie zusammengearbeitet haben, da gab es ja immer schon Exzesse in puncto Gewalt. Das gibt's auch hier. Es gibt aber hier auch Exzesse, kann man so nennen, in puncto Nacktheit. Das ist sicherlich kein puritanischer Film. In puncto Sakrilegien, also es ist ein antichristlicher Film, der zumindest spottet, der eigentlich alle Tabus angeht. Das ist aber etwas, was das Kino natürlich auch in den USA immer schon gemacht hat. Wenn wir an diese Midnight-Movies, diese Welle, David Lynch hat solche Filme gemacht, diese Welle der 70er und 80er Jahre denken. Das war die Zeit, als man den Vietnamkrieg kritisiert hat. Und da kam das ganz eindeutig von links. Und das ist, wenn man ihn politisch festmacht, auch wieder ein linker Film. Wie gesagt, evangelikale Prediger, so eine bestimmte Art von christlicher Bravheit wird angeklagt. Dann natürlich Trump. Das ist ein Film, der politisch in der Hinsicht ist, dass er ganz klar eine feministische Figur hat, die er gegen das Mager-Amerika ins Feld führt. Und das ist, manchmal schießt er da übers Ziel hinaus, das ist manchmal etwas schlicht, aber dann ist es auch wieder sehr subtil und ironisch und ganz typisch Coen.
Ja, und diese Hauptdarstellerin Margaret Qualley, die hatte ja schon in Drive Away Dolls die Hauptrolle gespielt, eine ganz andere natürlich, jetzt also auch in Honey Don't. Einem großen Publikum dürfte sie womöglich durch die Netflix-Serie Made bekannt sein. Mhm. Gilt es, sich den Namen Margaret Qualley darüber hinaus auch noch zu merken?
Ja, ich glaube, muss man sich unbedingt merken. Diejenigen, die letztes Jahr The Substance zum Beispiel gesehen haben, die haben da auch ihre Kunst bewundern können. Sie ist jemand, die immer so einen ungerührten und leicht ironischen Blick hat, so eine coole Härte, dass sie alles, was um sie herum passiert, egal was das ist, nicht wirklich ernst nimmt. Das ist so ihr Ausdruck, den sie gut halten kann. Sie hat auch schon bei Yorgos Lanthimos, diesem wilden, surrealistischen, griechischen Filmemacher, gespielt. Und hier hat sie so auch eine kindliche Verspieltheit. Ich glaube, dass das der Schauspielerin und übrigens auch den anderen, mit denen sie hier agiert, sehr viel Spaß gemacht hat. Den Spaß merkt man dem Film an. Sie scheint auch diese Figur wirklich zu mögen. Und ich glaube schon, dass ihr Auftritt schon ein Grund wäre, in diesen Film zu gehen, abgesehen davon, dass man sich ganz gut amüsieren kann.
Mhm. Andere sehen das ja ein bisschen anders. Der Filmkritiker des Tagesspiegel zum Beispiel, der hat in seiner Rezension die Hoffnung formuliert, dass sich Ethan Coen flugs wieder mit seinem Bruder versöhnen möge. Worauf hoffen Sie, Rüdiger Soestland?
Ja, also ich mochte die Coen-Brüder, als sie zusammengearbeitet haben, immer sehr. Aber man weiß ja nun, wenn Leute 30 Jahre zusammenarbeiten, dafür müssen sie keine Brüder sein, dann geht man auch mal getrennte Wege. Vielleicht holt man sich irgendwie so frische Anregungen und kommt irgendwann wieder zusammen. Da hätte ich nichts gegen. Aber genauso wie man auch diese Shakespeare-Verfilmung von Joel Coen, dem Bruder, gut anschauen konnte, denke ich auch, dass dieser Film hier durchaus wert ist, ihn sich anzuschauen. Das ist eine Farbe des Kinos. Wenn jetzt das ganze Kino so wäre, dann wäre das doof. Aber das ist es ja nicht. Das ist eine wilde Komödie. Das ist so ein Spiel mit B-Movie, auch Spiel mit bestimmten Genre-Elementen. Das hat ja auch die Drehbuchautorin eben gesagt in dem O-Ton. Und das erinnert uns schon daran, was Kino ja auch sein kann. Das ist nicht immer so ein Staatsakt oder ein Gottesdienst, sondern es ist auch einfach mal ein wilder Spaß, ein Spiel mit Geschmacklosigkeiten. Und insofern würde ich dem Kollegen vom Tagesspiegel, da können wir ja verschiedener Meinung sein. Ich würde dem empfehlen, sich ein paar mehr solcher Filme anzuschauen. Vielleicht kommt er dann auf den Geschmack.
Honey Don't, der neue Film von Ethan Coen und Trisha Cook, ab heute auch in den deutschen Kinos. Danke an Rüdiger Soestland. Und wir kommen noch einmal zum Thema Boykott zurück, jetzt in den Kulturmeldungen von und mit Anna Kuhn.
Vor einigen Tagen hatten internationale Filmschaffende dazu aufgerufen, nicht mit israelischen Filminstitutionen zusammenzuarbeiten. Zu den mittlerweile mehr als 4000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehören zum Beispiel Ava DuVernay, Tilda Swinton und Joaquin Phoenix sowie viele weitere Prominente. In dem Aufruf heißt es, man solle nicht mit israelischen Institutionen zusammenarbeiten, die an, Zitat, Völkermord und Apartheid gegen das palästinensische Volk beteiligt sind. Das könne zum Beispiel durch eine Zusammenarbeit mit der Regierung geschehen. Aus der israelischen Filmszene kommt jetzt dagegen Widerspruch. Der Vorsitzende der israelischen Drehbuchautorenvereinigung hat dem Guardian gesagt, er halte Aufrufe zum Boykott israelischer Kulturschaffender für äußerst beunruhigend und kontraproduktiv. Nadav Ben-Simon betonte, dass es in Israel unmöglich sei, die Institutionen zu boykottieren, ohne den Kreativen damit zu schaden, weil hier fast alles an kreativer Arbeit durch öffentliche Gelder finanziert werde bzw. werden müsse. Seit Jahrzehnten, so schrieb Ben-Simon, hätten israelische kreative Künstler und Geschichtenerzähler ihre Arbeit der Darstellung der Komplexität unserer Realität gewidmet. Wir haben palästinensischen Erzählungen, Kritik an der Regierungspolitik und den vielfältigen Perspektiven, die unsere Gesellschaft prägen, stets eine Stimme gegeben. Solche Boykottaufrufe würden die Gefahr bergen, dass, Zitat, gerade diejenigen Stimmen zum Schweigen gebracht werden, die sich unermüdlich für Versöhnung und Verständnis einsetzen. Ihre Bilder haben schon viele, viele Kinder und Eltern begleitet. Die Zeichnungen der Hamburger Illustratorin Jutta Bauer. Sie hat Bücher von Kirsten Boje, Christine Nöstlinger, Peter Hertling und vielen anderen illustriert. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig, der Bär beißt, ein mittelschönes Leben.
Es ist schwerer, gute Geschichten zu illustrieren als nicht so gute.
Jutta Bauer wurde sehr gelobt und geliebt für ihren abwechslungsreichen Stil, die sensible Farbigkeit in ihren Aquarell- und Buntstiftbildern und dafür, die Geschichten ganz eigenständig mit ihren Bildern weiterzuerzählen. Aber sie hat auch eigene Geschichten erfunden. Die Juli-Bücher, die Königin der Farben oder die Schreimutter.
Ich finde, dass Eltern sich entschuldigen sollten, wenn sie was machen, was nicht gut ist. Und Eltern tun das wenig, weil sie eben in dieser übergeordneten Position sind. Und dafür wollte ich sicher sensibilisieren. Aber dieses Buch ist völlig anders entstanden. Das ist nicht entstanden aus der Absicht, ein pädagogisches Buch zu machen oder irgendeinen Rat zu geben oder irgendeinen Zeigefinger zu erheben. Ich habe das gemacht als Gute-Nacht-Geschichte für meinen Sohn, als ich eben genau wie die Schreimutter ihn mal angeschrien hatte und mich im Gewand der Gute-Nacht-Geschichte entschuldigen wollte.
Ihre Bücher wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Sonderpreis für Illustration der Frankfurter Buchmesse. Nun ist Jutta Bauer im Alter von 70 Jahren unerwartet verstorben.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Das ist gleich ein Thema hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.